freue mich, das erste Mal in dieser Gemeinde zu sein. Das ist immer eine spannende Sache, wenn man das erste Mal irgendwo in einer anderen Gemeinde ist. Finde ich. Ist eine spannende Sache. Wann warst du das letzte Mal irgendwo in einer Gemeinde zum ersten Mal? Gar nicht. Ja, ich will auch nicht, dass alle wegrennen. Ne? Also bleibt ruhig alle hier. Ne? Genau. Genau, wir sind jetzt in Oberhausen in der Gemeinde und vorher waren wir in Wesel. Also das ist schon relativ nah dran, das ist fast schon Borken. Also genau. Und in der Weseler Zeit, dann waren wir auch, naja, selten zugegeben, aber ab und zu mal auch in Borken. Einmal im Kino. Und welchen Film haben wir im Kino gesehen in Borken? Könnt ihr nicht wissen? Es muss was Frommes gewesen sein, genau. Die Hütte. Wer hat den Film gesehen? Okay, dann könnt ihr euch beim Kaffee... Gibt es Kaffee hinterher? Ja, ne? Könnt ihr ein bisschen über den Film reden. Genau. Es ist schön, heute Morgen hier zu sein. Und genau, die Birgit hat das Thema schon zweimal gesagt. Hat jemand mitbekommen, was das Thema ist?
Heilung.
Ja. Auf der Suche danach. Genau, auf der Suche nach Heilung. Sehr gut. Genau, sehr gut. Genau, auf der Suche sind wir alle, denke ich, immer mal wieder. Als wir heute Morgen hier angekommen sind und wir nach drüben gegangen sind und das Theaterstück nochmal geprobt haben, wollte ich eine kleine Lesebrille aus meinem Rucksack nehmen und ne, im Etui, ich greife sie rein, war die weg. Ist immer noch weg, also ich muss die noch suchen. Ne? Also genau, ich habe schon so eine Idee, wo die sein könnte. Aber ich glaube, das kennen wir alle, dass wir immer mal uns auf die Suche begeben, dass wir was suchen. Ne? Genau, und heute soll es nicht um so profane Dinge wie Lesebrillen gehen, sondern Heilung. Oh, das ist ein großes Thema, Heilung. Auf der Suche nach Heilung. Und ja, also die Birgit hat es ja schon am Anfang gesagt, in dem kleinen Theaterstück ist es auch nochmal zum Tragen gekommen. Es geht um die Geschichte, wo vier Männer ihren fünften Freund auf Bahre, hast du gesagt, Bahre, oder? Das klingt schon so, oh, ne? Dass es dem nicht so gut ging, zu Jesus herunterlassen. Und ich würde gerne diesen Text in zwei Teilen lesen, weil diese Geschichte hat so einen Cut, wo die Geschichte auch enden könnte. Und das wäre sozusagen der erste Teil. Und dann atme ich einmal tief durch und dann kommt der zweite Teil. Genau, es sei denn, alles hinweggedöst. Ne? Dann würde ich mich ganz leise unauffällig vom Platz setzen, dann würden wir die drei Lieder singen. Mal sehen. Ich lese uns aus dem Markus-Evangelium, aus dem Kapitel 2, erstmal die Verse 1 bis 5. Jesus und der Gelähmte. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete das Wort Gottes. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Wir lassen Bahre gelten. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, du bist geheilt. Nee, ne? Genau. Also das ist das, was wir erwarten würden. Und ich habe extra eine Pause gemacht, ne, damit Widerspruch kommen kann. Aber das ist das, was wir in so einer Geschichte normalerweise erwarten. Ne? Vier Leute haben ein dringendes Anliegen und der fünfte noch ein größeres quasi. Ne? Heilung, Gesundheit, Wiederherstellung. Und wenn was gelähmt ist, das fühlt sich garantiert nicht gut an. Und Jesus sagt am Ende nicht, du bist geheilt. Also das, was alle erwarten, was der sich am meisten gewünscht hat und hätte, sondern er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, die Birgit hat am Anfang schon gesagt, wird oft in der Bibel zusammengebracht. Hab ich gedacht, eigentlich, einmal, es gibt eine Situation, da wäscht Jesus seinen Jüngern den Kopf, da kommen die auch an einem Kranken vorbei und dann fragen die Jünger Jesus, was hat der gemacht? Was sind seine Sünden? Also für die war das Denkmuster auch automatisch, krank sein kann nur damit zusammenhängen, Sünde. Und Jesus sagt, nee, es ist nicht ein automatischer Zusammenhang. Für uns heute schwer vorstellbar. Krank sein kommt eher von einem Virus, einem Bakterium oder vom Skiunfall oder was auch immer. Aber mit Sünden, hat das was mit Sünden zu tun? Ja, irgendwie, irgendwas ist damit in der Bibel. Wenn wir uns die Situation vorstellen, jetzt wird es da oben so ein bisschen unterm Dach rumoren, hier würden kein Staub, hier würden Späne runtersegeln, glaube ich. Es ist eine Wahnsinnssituation, ne? in so einem Haus, natürlich auch wenn damals alle Flachdächer hatten und wenn die jetzt nicht so mit einer Beton-Zwischendecke versehen waren, sondern ne, mit Stroh und Lehm. Aber trotzdem, das war schon, glaube ich, spektakulär, das Dach abzudecken, ne? Und mit ihrem Freund dann direkt zu Jesus vorzustoßen. Und allen, glaube ich, die in diesem Raum, in diesem Haus waren, war klar, was diese Aktion soll. Wenn einer auf einer Matte herein, nicht gebracht, sondern herabgelassen wird, der krank ist, offensichtlich kann es doch nur um Heilung gehen. Und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Als Fazit für diese Aktion. Wenn ich so bewegungslos auf dem Boden vor Jesus gelegen hätte und diese magischen Worte, du bist geheilt, erwartet hätte und dann die Sache mit den Sünden gekommen wäre, ja, vielleicht wäre ich enttäuscht gewesen. Was denn für Sünden? Es war eine Überraschung für alle Beteiligten. Jesus, siehst du das Problem nicht? Ist es nicht logisch, was ich möchte als Kranker? Wieder gesund werden? Das kennen wir doch alle. Wenn wir krank sind, wollen wir gesund werden. Möglichst so schnell wie möglich. Viele natürlich, um so schnell wie möglich an die Arbeit zu kommen, weil die Kollegen müssen ja deine Arbeit mitmachen und das fühlt sich gar nicht gut an, so krank zu feiern. Und manchmal ist ja Krankheit auch mit Schmerzen verbunden, mit unangenehmen Sachen. Also Kranksein fühlt sich nie gut an, so richtig gut, also selten. Ne? Es gibt so, ich glaube, das Beste, was einem passieren kann, ist ein Sportunfall. Ja, so, da kann man den Freunden sagen, ne? Nee, auch nicht. Nee, aber ich sage, das Beste, was einem passieren kann, nicht das, ne? Aber dann kann man vielleicht sagen, wobei ist es denn passiert? Beim Minigolfspielen, nee. Also, gibt auch da ne, nicht ganz so vorzeigbare Sachen. Unser Freund ist krank und Jesus hat und hatte die Macht, Kranke zu heilen. Das hat er 1000-mal bewiesen. Und deswegen ist natürlich die Hoffnung von den Freunden auch da. Die Gelegenheit, Jesus ist in ihrer Stadt und blöderweise hat sich das rumgesprochen und sie sind nicht die Einzigen. Und Jesus weiß und wusste etwas, was der Kranke nicht wusste, was die Freunde nicht wussten. Dass der Kranke nämlich neben seiner Lähmung noch ein viel größeres Problem hatte. Das, was dem gar nicht so wahrscheinlich, gar nicht so offensichtlich so klar war. Und mit diesem Satz, deine Sünden sind dir vergeben, zeigt Jesus, dass es ihm in erster Linie gar nicht so deutlich, gab es einen Wortbeitrag? Nee. Okay. Dass es gar nicht so in erster Linie um diese Heilung, diese Wiederherstellung geht. Klar, wir alle kennen die Geschichte und wissen, dass das ein Happy End hat, dass das gut ausgeht. Ne? So, ich will es jetzt noch nicht zu viel verraten, zu viel spoilern, aber deine Sünden sind dir vergeben und Jesus sagt damit eigentlich, nicht deine Beine sind krank. Natürlich auch, klar. Ne? Aber nicht deine Beine sind krank, sondern dein Herz. Und zwar nicht das Herz, was das Blut bewegt, diese Pumpe, sondern das, wofür das Herz steht. Dein Innerstes, deine Seele, dein Geist, dein Leben. Da scheint ein viel tieferes Problem vorzuliegen. Das hat Jesus gewusst. Das haben die Freunde vielleicht geahnt, der Betroffene selber sicherlich auch, die anderen eher nicht. Und für uns heute ist dieses Anliegen, fasst sich in diesem Schlagwort, in dieser Redewendung zusammen, Hauptsache gesund. Das kennen wir, ne? Hauptsache gesund. Ich glaube, einmal, also schätzen, einmal pro Woche hören wir das. Hauptsache gesund. Also mir geht es so, ne? Dass Leute irgendwie, ne? Es geht ganz oft um Krankheiten und dann kommt Hauptsache gesund. Ich habe in der Gemeinde in Oberhausen nur eine halbe Stelle. Ich habe also noch eine andere Arbeit in der Welt. Ich arbeite als Bademeister. Überraschung, aber kann man machen. Genau. Und ich kann mich noch erinnern, da war ein Stammgast in diesem großen, großes Schwimmbad. Also das Bahia kennt ihr alle, ne? So ähnlich, aber ein bisschen älter, müsst ihr euch das vorstellen. Es ist eben das Ruhrgebiet, ne? So. Genau. Und da kommt ein Badegast und wir reden so über Krankheit und am Ende, ne, so im Dämmerzustand, halb verabschiedend, sagt er Hauptsache gesund und erwartet von mir dann eine Zustimmung. Und ich dachte, jetzt, ne, mit dem habe ich schon ein paar Worte geredet, jetzt sagst du mal was Spektakuläres. Und ich sage, nö. Was? War der schon ein bisschen überrascht, so, ne, dass das nicht bestätigt wurde. Da hat man ja, im Normalfall hat man die größte Zustimmung. Hauptsache gesund, ja, ja, ne. Und es ist keine Frage, also ne, ich kann jetzt hier leicht reden, weil es mir gerade einigermaßen ganz gut geht, aber wenn du krank bist, ne, dann verschieben sich die Prioritäten ganz schnell. Aber trotzdem, diese Geschichte, glaube ich, durch diese Geschichte möchte Jesus uns aufzeigen, es ist nicht immer die Hauptsache, gesund zu sein. Ich habe dem gesagt, nein, da fragt er, nee, was denn, was ist denn dann die Hauptsache? Ne, und das war jetzt keine... Es gab jetzt keine Kanzel, wo ich mich hätte festhalten können. Und ich habe ihm nur ganz kurz angedeutet, der da oben. Und ein bisschen später haben wir dann auch noch über den da oben ein bisschen reden können. Aber das war mal eine schöne Gelegenheit. Damals wie heute, 2000 Jahre später, ist das aber so ein Konsens geworden mit dem Hauptsache gesund als Ziel. Damals wollten die Menschen gesund werden, heute natürlich genauso. Nur, dass wir heute bessere medizinische Möglichkeiten haben. Die wenigsten Menschen, die damals blind und gelähmt gewesen waren, wären es heute noch. Ne? Weil durch gute medizinische Möglichkeiten wäre da heute viel, viel mehr möglich gewesen an Heilung. Ihr Körper hätte heute von unglaublich guten Spezialisten mit unglaublich guten Methoden, Medikamenten und Geräten so behandelt worden sein können, dass sie im Alltag dann eben nicht mehr zumindest so stark behindert gewesen wären. Diese Möglichkeit lassen wir uns natürlich auch einiges kosten, auch in unserem Land. 15% des Gehaltes, wenn du arbeitest, gehen in die Gesundheitsvorsorge, an die Krankenkasse und so weiter. Wenn du 100 Euro verdienst, gehen 15 Euro erstmal weg. Oder anders gesagt, jeden Tag arbeitest du eine Stunde nur dafür, dass dein Körper für den Fall der Fälle wieder gesund gemacht werden kann. Es ist ein wichtiger Punkt, ein Hauptthema. Und es ist natürlich verständlich, ne, gesund zu werden. Und trotzdem konfrontiert Jesus den Gelähmten mit seinem eigentlichen, tiefer sitzenden Hauptproblem. Er führt ihn quasi damit in die Tiefe. Er sagt ihm, du kommst zu mir, um mich zu bitten, dass ich dich gesund mache. Verständlich. Deinen Körper zu heilen. Aber mit dieser Bitte gehst du eigentlich nicht tief genug. Du hast die Tiefe deiner Sehnsüchte, deiner Wünsche noch gar nicht erfasst, unterschätzt. Natürlich, wer gelähmt ist, will mit jeder Phase seines Körpers wieder laufen können. Das ist menschlich verständlich. Aber dieser Mann hatte alle seine Hoffnung auf eine Karte gesetzt, wieder laufen zu können. In seinem Herzen sagte er wahrscheinlich, wenn ich nur erst wieder laufen könnte, dann ist alles wieder in Ordnung. Dann bin ich aus dem Schneider. Dann bin ich auf der Gewinnerseite, auf der Straße der Gewinner. Das, was in der Geschichte und in den meisten oder in fast allen Geschichten eben nicht, auch nicht in der Bibel weitererzählt wird, ist, was passiert denn mit denen, die Jesus gesund gemacht hat? Es gibt einige wenige Ausnahmen, ne, die Sache mit den zehn Aussätzigen, wo einer, immerhin einer, zurück zu Jesus kommt. Aber im Allgemeinen, ne, wird da abgebrochen. Aber natürlich ist es so, dass auch damals die Menschen, nachdem sie von Jesus geheilt worden sind, weiter krank werden. Das wird nicht seine letzte Krankheit gewesen sein. Und andere Probleme, Notlagen, Schwierigkeiten werden garantiert auch auf den gekommen werden. Aber soweit hat er natürlich gar nicht gedacht. Er hat jetzt nur an die augenblickliche Situation gedacht. Und deshalb rückt Jesus seinen verständlichen, begehrlichen Wunsch gerade. Und er sagt, mein Sohn, du irrst dich da. Das klingt hart, ist aber wahr. Und Jesus sagt, wenn ich nur deinen Körper heile, was ich könnte, jederzeit, wirst du glauben, dass du nie mehr unglücklich sein wirst. Aber warte vielleicht 2, 3, 4 Monate. Das Hochgefühl wird sich legen. Du wirst dich dran gewöhnen. Du kannst wieder umhergehen. Das ist dann die neue Realität. Aber die Wurzel deiner Unzufriedenheit, etwas tiefer Sitzendes, wird bleiben. Timothy Keller hat, ein bekannter christlicher Schriftsteller, hat das auch so gedeutet. Und er wird wieder krank werden und andere Probleme werden auf ihn zukommen. Wir alle kennen das. Ne? Nach der Grippe, also ist wieder vor der nächsten Grippe und so weiter und so fort. Und deswegen ist der größte Wunsch, menschlich verständlich, nicht der, auf den Jesus eingeht in dieser ersten Situation. Und deswegen ist mein Fazit von dieser Geschichte, von dem ersten Teil, du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet, wir brauchen nicht nur Heilung. Ja, wir brauchen Heilung und Gesundheit, keine Frage. Wir sehen uns danach und je kränker wir sind, desto stärker ist auch der Wunsch. Aber wir brauchen nicht nur die Heilung, sondern wir brauchen den Heiler. Also nicht den bei den Indianern, ne, so mit, sondern Jesus. Das Problem ist nicht dieser tiefste Wunsch nach Gesundung, nach Wiederherstellung, nach Gesundheit, sondern das Wichtige daran ist, dass wir nicht in diesem Wunsch stecken bleiben sollen, dürfen, sondern dass wir mit unserem Wunsch zu Jesus gehen, von dem wir hoffen, glauben, uns wünschen, dass er uns heilt. Manchmal braucht es die spektakuläre Hilfe von Umständen, von Freunden, die dich daran unterstützen, aber letztendlich ist es Jesus, der uns auch heilt. Mit dem besten Arzt, mit der besten Medizin kommen wir manchmal, wir Menschen, sehr schnell an Grenzen. Und es ist trotz Medizin und Krankenhäusern und was auch immer, letztendlich doch Jesus, der heilt. Wenn Jesus ihm also sagt, deine Sünden sind dir vergeben, heißt das übertragen, erst wenn du mich hast, werde ich dir Erfüllung schenken. Ob jetzt in Krankheiten oder in so Zwischenzeiten oder in der absoluten Gesundheitsphase. Viele von uns wenden sich immer erst dann an Gott oder etwas stärker an Gott, wenn irgendeine Notlage aufkommt. Ne? Wenn wir merken, bei mir ist es so, wenn ein drittes Problem auftaucht. Ich habe mal so gemerkt, 2 Probleme kann ich ganz gut verpacken, ne, so, oder mittlere Probleme. Aber wenn ein drittes kommt, ne, oh, dann wird es schwierig. Dann, ach so, ach ja, da gab es ja noch Gott. Ne, so, dann merke ich so, dann ist es allerhöchste Eisenbahn, Jesus mit einzubeziehen. Und was dann? Wenn Jesus uns Heilung schenkt, wenn Jesus uns die Lösung von Problemen schenkt, dann merken wir, dass das eben nicht alles ist. Und wir nicht denken brauchen, wenn ich erst das kriege, dann ist alles in Ordnung. Wenn ich erst davon, von diesen Schmerzen befreit werde, dann ist mein Leben wieder glücklich und lebenswert. Manchmal kommen wir gar nicht auf die Idee, dass unser Problem darin bestehen könnte, dass wir unser Lebensglück von jemand anderen oder von etwas anderen erwarten könnten als von Jesus. Aber Jesus möchte nicht nur für uns im frommen Bereich, in der Gemeinde, im Hauskreis, Lobpreis, Band, Konzert, Probe, was auch immer da sein, sondern da im Alltag, Montag, okay, morgen ist Feiertag, aber ne, Dienstag, sagen wir Dienstag. Wir brauchen diesen inneren, tiefen Frieden, die Sicherheit, angenommen zu sein, wertvoll zu sein. Und nicht nur die kurzfristige Heilung, so schön und wie wichtig die auch ist. Wir brauchen jemanden, der uns erlöst von dem Zwang, unser Leben selbst managen zu müssen. Weil um uns herum es die meisten eben tun und weil es ansteckend ist, weil wir Menschen uns immer an anderen orientieren. Das merke ich in dem Schwimmbad zum Beispiel genauso. Da spielt Gott keine Rolle. Alle managen ihr Leben so weit, wie es irgendwie geht. Und dann muss ich mich daran erinnern, ach so, ja, du bist hier nicht auf frommem Terrain. Ne? Das sind die unmöglichsten Anschauungen und Vorstellungen. Aber da möchte Jesus mit reingenommen werden. Jesus möchte für uns da sein. Und deswegen geht die Geschichte mit dieser Heilung weiter. Es gibt eine Fortsetzung, folgt direkt danach, die Verse 6 bis 12. Doch einige Schriftgelehrte, jüdische, kluge Männer, die auch mit in dem Raum waren, die es also rechtzeitig geschafft hatten, beziehungsweise wo die Menge die wahrscheinlich ein bisschen vorgelassen hatte, dachten, wie kann er so etwas sagen mit der Sündenvergebung? Das ist doch Gotteslästerung, denn nur Gott allein kann Sünden vergeben. Verständlich, dass sie das gedacht haben. Jesus wusste, was in ihnen vorging, obwohl sie das nur dachten. Auch interessant. Gut, er hat schon mehrere Streitgespräche mit diesem Klientel gehabt. Und sagte, warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf und nimm deine Matte, du bist geheilt? Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Er geht also auf das ein, ne, was das Problem war für sie. Und er vergab ihnen seine Sünden. Nee, denn das hat er ja schon gemacht. Ne? Das wäre jetzt auch kein richtiger Beweis gewesen, dass er die Legitimation, die Befugnis, die Berechtigung gehabt hätte. Sondern kommt wieder eine überraschende Wendung. Er sagt zu dem Gelähmten, jetzt endlich für den, nimm deine Matte, steh auf, geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte, bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge, lud seine fünf Freunde, vier Freunde ein, ne, und hat diesen wunderbaren Traubensaft garantiert geleert. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Natürlich hatte Jesus die Macht, den Körper des Gelähmten zu heilen, was er jetzt hier an der Stelle tut. Und auch etwas überraschend, nach einer theologischen harten Diskussion, wer denn die Legitimation hat, Sünden zu vergeben. Was wir erwarten, was ich erwarten würde an der Stelle, wäre quasi ein fein geschliffener theologischer Diskurs mit den Schriftgelehrten, dass er der Gottessohn ist, der doch die Berechtigung hat, Sünden zu vergeben. Und dass er das sieht. Aber kann man das sehen, wenn jemand, also kann man dieses Sündenvergeben sehen? Nee, ne? Man kann Auswirkungen von Befreiung sehen, ne? Wenn jemand eine Not auf dem Herzen hat, auf der Seele, und dann wird das weggenommen. Das kann man schon sehen, wie jemand frei wird. Aber dass das Sündenvergeben als solches ist ein theoretischer Akt, der in der unsichtbaren Welt passiert. Und deswegen sicherlich auch greift Jesus das eigentliche Anliegen auf und heilt den. Er hat die Vollmacht, jedem von uns das zu geben, worum wir ihn bitten. Aber er wird es nicht machen, weil Jesus weiß, nicht jeder Wunsch, so fromm wie er vielleicht auch manchmal verpackt sein kann, ist wirklich gut für uns. Kein Problem, er könnte das, macht es aber nicht und auch nicht sofort. Ob wir ein Gelähmter im Rollstuhl sind oder ein Schauspieler, der bekannt werden will, was auch immer, wir brauchen nicht jemanden, der unsere Wünsche sofort und alle erfüllt. Das ist etwas, was eigentlich nicht jedem Menschen immer gut tut. Wir brauchen jemanden, der uns gut tut. Jemanden, der gründlich und liebevoll die dicke Haut unserer Ich-Bezogenheit von uns abschält und die Sünde wegnimmt. Es sei denn, wir wollen das. Wir brauchen Vergebung. Nur so kann Unzufriedenheit geheilt werden. Dazu braucht es mehr als irgendeinen Wunderheiler oder einen Geist aus der Flasche. Wir brauchen einen Heiler, wir brauchen einen Retter, der uns frei macht. Nicht nur körperlich, sondern seelisch, geistlich. Ein neues Herz und einen neuen Geist wird es oft in der Bibel genannt. Wenn wir das, was wir für unsere tiefsten Wünsche und Sehnsüchte halten, in diesem Sinne hinterfragen, wird Jesus uns zeigen, dass unter diesen Wünschen oft eigentlich noch etwas anderes, Tieferes schlummert. Und wir werden erleben, dass er uns unseren tiefsten Wunsch nicht nur gewährt, sondern dass er selbst eine Erfüllung von dem Wunsch für uns persönlich sein möchte. Als Gegenüber, als Person, der mit uns durch unser Leben geht. Wir brauchen keinen Wunderheiler, wir brauchen eine Herztransplantation. Eine umfassende Veränderung, einmal generell und dann immer wieder so in kleinen Dosen. Täglich, wöchentlich. Der berühmte König David hat es so ausgedrückt im Psalm 51. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Hesekiel verspricht oder gibt das wieder, was Gott verspricht. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz. Was? Ich habe ein versteinertes Herz? Ja, vielleicht manchmal schon, ja. Aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Und dann können wir auch zu einer Dankbarkeit kommen, so wie der Gelähmte und seine Freunde, die das alles nicht letztendlich verstehen konnten, sondern einfach nur gejubelt haben, nach Hause gegangen sind und diese Köstlichkeiten oder anderes zu sich genommen haben. Dazu lädt uns ein, Gott zu loben. Amen.